Wer an seine Beziehung zu Christus denkt, hat oft vor allem das Kreuz, Vergebung und vielleicht noch einzelne Gebetserhörungen vor Augen. Doch die Stiftshütte im Alten Testament malt ein viel weiteres Bild. Vom Vorhof bis ins Allerheiligste zeichnet sie einen geistlichen Weg, auf dem Christus uns immer tiefer zur Wohnstätte Gottes macht. Die Anordnung der Geräte ist nicht nur eine Lehre über Typologie, sondern ein geistliches Diagramm für unseren Weg in ein reiches, inneres Erleben des Herrn. Vom Kreuz zur Waschung, Christus im äußeren Bereich erfahren. Vor dem Eingang der Wohnung stand der Erne-Brandopferaltar. Dort begann für Israel jeder Weg zu Gott, dort begann auch für uns alles, im Licht des Kreuzes. Es ist nicht zufällig, dass es von Mose heißt, er habe den Brandopferaltar an den Eingang der Wohnung des Zeltes der Begegnung gestellt und darauf das Brandopfer und das Speisopfer dargebracht. Bevor etwas von innerem Genuss, von Licht oder Gemeinschaft die Rede ist, wird zuerst das Problem der Sünde und der Schuld vor Gott geklärt. Am Altar begegnen wir Christus als dem, der sich selbst als Sündopfer und als all die anderen Opfer hingibt. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Das Kreuz ist nicht nur ein dramatisches Ereignis der Vergangenheit, sondern der Ort, an dem Gott und Mensch sich in Wahrheit begegnen. Gottes heiliges Gericht wird offenbar, aber ebenso seine unbegreifliche Barmherzigkeit. Am kupfernen Altar, der das Kreuz versinnbildlicht, nehmen wir hauptsächlich an Christus als unserem Sündopfer teil und auch an ihm als all den anderen Opfern. Dem Grundsatz nach lösen die Opfer unsere Probleme mit Gott, versöhnen uns vollständig mit ihm und machen unsere Stellung vor Gott gerecht und friedvoll. Durch das Kreuz Christi stehen wir sowohl mit Gott als auch miteinander richtig. Christus als unser Sündopfer hat das Problem der Sünde gelöst, und als unser Friedensopfer hat er auch Frieden zwischen uns und Gott und untereinander gemacht. Das Metall des Altars, Kupfer, spricht vom Gericht. Es erinnert daran, dass der Zorn Gottes nicht verharmlost, sondern getragen wurde. In Jesus wird deutlich, dass Gott selbst in den Bereich des Gerichts hinabgestiegen ist, um uns herauszuführen. Darum heißt es über ihn, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk Heilige, außerhalb des Tores gelitten. Wer an diesem Altar steht, lernt, sich selbst nicht mehr zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, sondern sich unter das gerechte Urteil Gottes zu stellen und gerade dort die Rechtfertigung aus Gnade zu entdecken. Das schafft einen tiefen Frieden, die Frage der Schuld ist nicht mehr offen, sie ist entschieden, und sie ist nicht zu unseren Ungunsten entschieden, sondern zu unseren Gunsten, weil Christus an unserer Stelle stand. Doch der Vorhof kennt nicht nur den Altar, sondern auch das Ernebecken zwischen Altar und Zelt. Nachdem das Blut geflossen war, wurden Hände und Füße gewaschen. Dann stellte er das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tat Wasser zum Waschen hinein, damit sich Mose und Aaron und dessen Söhne darin ihre Hände und ihre Füße wuschen. Die Schrift unterscheidet damit sehr klar zwischen der einmaligen, vollgültigen Reinigung von der Sünde durch das Blut und der fortlaufenden Reinigung unserer Wege. Schon Gereinigte brauchen dennoch Reinigung, nicht um angenommen zu werden, sondern damit der Zugang in die Gegenwart Gottes ungehindert bleibt. Diese tägliche Waschung geschieht durch das lebendige Wasser des Geistes, er rettete uns, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Im Vorhof unseres Glaubenslebens erkennen wir also zweierlei, zum einen das objektive Werk Christi für uns, ein für allemal vollbracht, unantastbar, unabhängig von unseren Stimmungen und Leistungen. Zum anderen spüren wir sehr konkret, dass Gott uns in dieses Werk hineinzieht, indem er unsere Hände und Füße, unser Tun und unseren Weg reinigt. Wer am Altar und am Becken verweilt, lernt, frei von der Last der Selbstanklage und ebenso frei von der Trägheit der Selbstzufriedenheit zu leben. Der Blick richtet sich weg von den eigenen Erfolgen und Misserfolgen hin zu dem, der für uns geopfert wurde und uns zugleich wäscht. So wird der Vorhof nicht nur zum Ort der Entlastung, sondern zum Tor in eine neue Freiheit. Wir dürfen vor Gott stehen, ohne etwas zu beweisen, und dürfen zugleich weitergehen, weil der Weg in seine Gegenwart geöffnet ist. Und den Brandopferaltar stellte er an den Eingang der Wohnung des Zeltes der Begegnung, und er opferte darauf das Brandopfer und das Speisopfer. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Das Erleben des Vorhofs macht das Evangelium greifbar, die Last der Vergangenheit wird am Altar abgelegt, und die Unreinheit des Tages wird am Becken nicht überdeckt, sondern gewaschen. Wer so Christus im äußeren Bereich begegnet, findet Ruhe für das Gewissen und Mut für den nächsten Schritt. Der Weg nach innen beginnt damit, das Kreuz nicht nur als Leere zu kennen, sondern als die Stelle, an der Gott unser Leben neu ansetzt, gerechtfertigt, versöhnt und immer wieder frisch gereinigt, damit wir ohne Furcht in seine Gegenwart eintreten. Speise, Licht und Duft, Christus im Inneren genießen. Hinter dem Vorhang des Vorhofs öffnet sich der Raum des Heiligen. Hier ist alles von Gold und Brokat, und doch bleibt es ein Arbeitsraum, Priester gehen ein und aus, Brote werden geordnet, Lampen versorgt, Räucherwerk verbrannt. Das Bild verändert sich, vom Ort der Versöhnung zum Ort des inneren Umgangs mit Christus. Der Schaubrottisch steht an der Nordseite, auf ihm liegen 12 Brote vor dem Herrn. Sie werden nicht hastig verzehrt, sondern liegen ständig vor Gott, als Zeichen einer dauernden, treuen Versorgung. Jesus deutet dieses Bild, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. In der Wüste reichte das tägliche Manna gerade so für einen Tag, im Heiligen tritt Christus uns als beständige Lebensversorgung entgegen, nicht mehr bloß als Rettung in der Not, sondern als Nahrung, aus der sich unser Inneres stetig formt. Wenn wir in das Heilige hineingehen, ist das erste Gerät der Schaubrottisch, der Christus als unsere Lebensversorgung versinnbildlicht. Auf dem Schaubrottisch wurden 12 Brote ausgelegt. Die Zahl 12 bedeutet ewige Vollendung und Vervollkommnung. Christus ist unser ewiges Brot. Unser innerer Genuss an ihm am Schaubrottisch ist ewig. Aus dem Essen dieses Brotes erwächst Licht. Dem Tisch gegenüber steht der goldene Leuchter, dessen 7 Lampen vor dem Herrn brennen. Hier leuchtet Christus als das Licht des Lebens. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht kommt nicht zuerst durch Belehrung, sondern durch Leben, je mehr wir aus Christus leben, desto klarer sehen wir. Erkenntnis, die aus diesem Leuchten hervorgeht, macht nicht stolz, sondern demütig und dankbar, weil sie aus empfangenem Leben wächst. So kann der Herr sagen, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird auf keinen Fall in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Ordnung der Geräte ist beredt, zuerst das Brot, dann das Licht, zuerst genährtes Leben, dann innere Klärung. Vor dem inneren Vorhang, ganz nahe am Allerheiligsten, steht der goldene Räucheraltar. Von ihm heißt es, er solle vor dem Vorhang aufgestellt werden, der an der Lade des Zeugnisses ist, wo ich dir begegnen werde. Hier berührt das Heilige das Allerheiligste. Der Räucheraltar deutet auf Christus hin, in dessen Lieblichkeit und Wohlgeruch unser Gebet vor Gott aufsteigt. Wir treten nicht mit der Würde unseres eigenen Namens vor Gott, sondern in der Annahme, die der Vater seinem Sohn entgegenbringt, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten begnadet hat. Wenn Gebet mit Christus vermengt ist, verliert es das nervöse Bemühen, etwas zu erreichen, und wird zu einem stillen Aufsteigen vor Gott. In der Offenbarung wird dieses Geheimnis aufgenommen, ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, um es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron war, darzubringen. Das Heilige zeigt so eine andere Dimension des Christenlebens, wir stehen nicht mehr nur vor Gott, um Vergebung zu empfangen, wir treten ein, um Christus als unsere Speise zu genießen, aus seinem Licht zu leben und in seiner Lieblichkeit mit Gott zu reden. Dieses innere Erleben ist oft unspektakulär, wiederkehrend, beinahe alltäglich, wie das regelmäßige Ordnen der Brote, das stete Nachfüllen der Lampen, das tägliche Räuchern. Doch gerade darin liegt sein Reichtum. Wer in dieser Weise mit Christus umgeht, wird nicht von äußeren Stimmungen hin und her geworfen, sondern findet inmitten wechselnder Umstände eine stille, tragende Kontinuität. Speise, Licht und Duft werden dann zu einer stillen Gewissheit, Christus genügt, er klärt und erträgt. Und aus dieser Gewissheit wächst eine leise Freude, die nicht laut auftreten muss, weil sie weiß, inmitten der Welt gibt es einen Raum, in dem Christus uns nährt, erleuchtet und in Gottes Wohlgefallen hineinzieht. Weiter setzte er den Tisch in das Zelt der Begegnung an die Nordseite der Wohnung, außerhalb des Vorhangs, und schichtete darauf die Brote übereinander vor dem Herrn. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Der Weg ins Heilige ermutigt, Christus nicht nur in Krisenzeiten anzurufen, sondern ihn als tägliche Nahrung, als inneres Licht und als Duft unseres Gebets zu kennen. Wo das Herz lernt, aus seinem Leben zu essen, sich von seinem Licht korrigieren zu lassen und im Vertrauen auf seine Wohlgefälligkeit zu beten, dort wird das Glaubensleben still, aber tief. Inmitten von Anforderungen, Entscheidungen und Dunkelheiten wächst dann eine unscheinbare, aber beständige Erfahrung. Christus wird zur vertrauten, inneren Mitte, an der unser Denken, Fühlen und Beten ausgerichtet wird. Verborgene Fülle, Christus im Allerheiligsten erfahren. Hinter dem zweiten Vorhang öffnet sich der verborgenste Raum der Stiftshütte, das Allerheiligste. Kein Tageslicht fällt hinein, kein Priester betritt ihn nach Belieben. Mittelpunkt dieses Raumes ist die Lade des Zeugnisses. Über sie wird berichtet, dann nahm er das Zeugnis und legte es in die Lade, brachte die Stangen an der Lade an und legte die Deckplatte oben auf die Lade. Und er brachte die Lade in die Wohnung, hängte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so die Lade des Zeugnisses. In der Lade ist das Zeugnis, das Gesetz Gottes, bewahrt, auf der Lade ruht der Sühnedeckel, über ihr die Cherubim der Herrlichkeit. In Christus erfüllt sich dieses Bild, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist die lebendige Verkörperung dessen, was Gottes Gesetz eigentlich bezeugt, nicht ein kalter Kodex von Geboten, sondern der Ausdruck von Gottes Wesen, seiner Heiligkeit, Liebe und Treue. Darum heißt es von ihm, er sei die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der exakte Abdruck seiner Substanz. An der Lade des Zeugnisses teilhaben an wir Christus als der Verkörperung Gottes für Gottes Zeugnis. Das Wort Zeugnis bedeutet hier tatsächlich das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die in die Lade gelegt wurden. Da das Gesetz Gottes sein Zeugnis war, wurde die Lade, in die es gelegt wurde, Lade des Zeugnisses genannt. Nach unserem natürlichen Begriff denken wir, dass das Gesetz etwas ist, das uns regelt und Anforderungen an uns stellt. In der Bibel jedoch ist das Gesetz nicht hauptsächlich zur Regelung da, sondern als Zeugnis dessen, was Gott ist. In der Lade liegen 3 Gegenstände, die unser tiefes Erleben Christi aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Zuerst das goldene Gefäß mit dem verborgenen Manna. Das Manna, das Israel in der Wüste sammelte, verging jeden Tag, dieses Manna aber wird vor dem Herrn bewahrt. In der Offenbarung wird dieses Bild aufgenommen, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Hier geht es nicht mehr um die sichtbare, tägliche Versorgung im äußeren Leben, sondern um eine verborgene, innige Speise in Gottes Gegenwart, die mit unserem innersten Geist zu tun hat. Es ist die Erfahrung eines stillen, unaussprechlichen Genährtseins an Christus, jenseits von äußeren Umständen, jenseits von Gefühlen. Wer in diesen Bereich geführt wird, lebt nicht mehr aus dem, was er äußerlich von Gott bekommt, sondern aus dem, was Gott selbst in Christus ist. Neben dem Manna liegt Aarons sprossender Stab. Ein abgestorbener Holzstab, auf dem über Nacht Knospen, Blüten und reife Mandeln erscheinen, ein Bild für das Auferstehungsleben Christi. Dieses Leben trägt in sich eine Art stille, aber unaufhaltsame Legitimation, echte Autorität vor Gott ist immer mit Auferstehung verbunden. Nicht natürliche Begabung, nicht Stellung oder Ansehen, sondern das Leben, das den Tod durchschritten hat und dennoch grünt und Frucht bringt, zeichnet geistliche Autorität aus. Der Stab Aarons schweigt, aber er spricht für sich. So ist auch die Wirksamkeit Christi im Allerheiligsten, sie drängt sich nicht auf, aber sie setzt sich durch. In dieser Atmosphäre lernt das Herz, sich von allem zu lösen, was aus eigener Kraft kommt, und das zu bejahen, was aus dem unsichtbaren, auferstandenen Christus hervorgeht. Schließlich liegen in der Lade die Tafeln des Bundes, die 10 Gebote. Sie waren ursprünglich auf Stein geschrieben, außerhalb des Menschen, im neuen Bund werden sie als inneres Gesetz des Lebens ins Herz geschrieben. Gott verheißt, ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Dieses Gesetz ist identisch mit der inneren Wirksamkeit des Geistes des Lebens. Es wirkt nicht wie ein äußerer Druck, sondern wie ein innerer Zug, es führt weg von dem, was Gott fremd ist, und hinein in das, was seinem Wesen entspricht. Es ist, als würde ein neuer Stoffwechsel in uns stattfinden, altes Denken, alte Reaktionsweisen, alte Maßstäbe werden nach und nach abgebaut, und an ihre Stelle treten die Gesinnung, die Sanftmut, die Wahrhaftigkeit Christi. So wird erfahrbar, dass Gott uns nicht nur von außen neu ordnet, sondern von innen her umgestaltet. Dann nahm er das Zeugnis und legte es in die Lade, brachte die Stangen an der Lade an und legte die Deckplatte oben auf die Lade. Und er brachte die Lade in die Wohnung, hängte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so die Lade des Zeugnisses. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Blick ins Allerheiligste zeigt, wie tief Gott mit uns gehen will. Er begnügt sich nicht damit, uns zu vergeben und zu helfen, sondern möchte sein eigenes Wesen in unser Inneres einprägen. Die Erfahrung des verborgenen Manna, des sprossenden Stabes und der inneren Gesetzestafeln ermutigt, gerade in verborgenen, unscheinbaren Zeiten wachsam zu sein, dort arbeitet Gott oft am tiefsten. Wenn das Glaubensleben unscheinbarer, stiller und innerlicher wird, ist das nicht selten ein Zeichen dafür, dass Christus sich als inneres Gesetz des Lebens in uns formt, mit dem Ziel, dass sein Bild in uns Gestalt gewinnt und Gott inmitten seines Volkes eine Wohnstätte findet, die seinem Herzen entspricht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.